Der eine oder andere hat es natürlich auch genutzt, um mal ein bisschen die Gunst der Stunde zu nutzen, um das verlängerte Wochenende woanders mal zu verbringen, was man ja auch irgendwie gut verstehen kann. Wir haben am Donnerstag unseren Glaubensgrundkurs gestartet, nach langer Zeit. Machen wir das endlich mal wieder. Das letzte Mal war irgendwie so vor, weiß nicht, 70 Jahren. Aber das ist auf jeden Fall schon echt ganz schön lange her, seit wir immer einen gemacht haben. Und haben immer gesagt, wir müssten mal irgendwann mal einen machen. Aber dann ist es nie dazu gekommen. Ich komme mir gerade ein bisschen laut vor, oder komme ich mir nur vor? Ja. Ihr findet super. Gut, dann ist doch... Das ist die Hauptsache. Wir haben das jetzt endlich mal gesagt, wir machen das und starten am Donnerstag 6 Abende. Ein Abend ist schon rum, das heißt, es sind noch 5 Abende offen. Die Flyer sind die hellblauen. Und ihr könnt also auch gerne noch dazu einsteigen. Donnerstag 19:30 Uhr, eine sehr nette Runde. Und wir haben uns entschieden, dass es auch in den Gottesdiensten nochmal um die Grundlagen des Glaubens gehen soll. Ich glaube, das ist grundsätzlich für jeden Christen gut ist, egal ob man jetzt sozusagen vielleicht auch gerade erst auf dem Weg zum Glauben ist oder ob man irgendwie schon ganz lange dabei ist, sich immer mal wieder über die grundsätzlichen Dinge zu unterhalten oder sich darüber das nochmal zu vertiefen. Denn die Grundlagen sind manchmal das, was auch gerade, wenn es mal dicke kommt, was stehen muss und das, was bleiben soll und was klar sein muss. Und so gesehen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht für den einen oder anderen jetzt gar nicht unbedingt so der Gedanke hier heute in der Predigt ist, wo man denkt, Mensch, habe ich noch nie gehört. Das ist ja ein faszinierender Gedanke, vielleicht ist das so. Vielleicht sind es aber auch viele Gedanken, die du schon mal gehört hast und die auch schon mal in deinem Herzen groß waren, aber die vielleicht nur noch in deinem Kopf drin sind. Und manchmal führt das Leben ja dazu, dass unser Kopf, unser Gehirn immer größer wird und unser Herz doch irgendwie immer leerer wird. Unsere Tagebücher werden immer dicker und doch unser Herz ist leerer geworden dadurch. Und so, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, über sehr grundsätzliche Dinge zu reden. Deswegen wird es in den nächsten Wochen halt auch hier in den Gottesdiensten darum gehen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich heute auch nur um das Thema Selbstwertgefühl reden sollte. Das ist etwas, was jeder Mensch braucht, was jeder Mensch dringend braucht, einen gewissen Selbstwert in sich zu haben, sich das bestätigen zu können. Manche gehen sogar so weit, dass jedes Kind, was geboren wird, quasi direkt nach der Geburt sich ausstreckt und auf der Suche ist nach irgendeiner kosmischen Bedeutung, was das Leben vielleicht auch haben sollte. Und das Problem ist bei dieser ganzen Suche, dass wir dieses Selbstwertgefühl nicht in uns selber produzieren können alleine, sondern dass wir immer von außen dazu etwas brauchen. Unser Selbstwertgefühl, das suchen wir immer in irgendwas oder bei irgendwem. Ein kleines Beispiel dafür, wenn ich habe hier einen Opel Zafira, der ist auch schon im letzten Gottesdienst von einigen Gottesdienstbesuchern, ich glaube schon sogar während dem Gottesdienst, begutachtet worden und wurde bestaunt und wurde also versucht, auch so die verschiedenen Unfälle zu rekonstruieren. Da hat er sicher mal falsch geparkt und was könnte das gewesen sein? Ja, vielleicht ein Busch oder sonst irgendwas, der ist ein bisschen zerkratzt. Und wenn ich jetzt also, und das könnte irgendwann gut der Fall sein, dass wir irgendwann sagen, so, wir trennen uns von diesem tollen Auto und ich biete ihn an für 10.000 Euro. Dann ist das höchstwahrscheinlich so, dass kein Kaufinteressent darauf eingehen würde und sich keiner melden würde. Denn der Preis ergibt sich normalerweise durch Angebot und Nachfrage. Also wenn ich jetzt einfach nur etwas anbiete und sage, das ist 10.000 Euro wert, heißt das noch lange nicht, dass der Selbstwert des Autos 10.000 Euro ist. Und das Auto kann natürlich nicht fühlen, aber wenn es fühlen könnte, dann würde es auch relativ schnell wissen, ich bin nicht 10.000 Euro wert, weil ich stehe schon seit, keine Ahnung, so und so vielen Monaten in der Zeitung oder im Internet, aber es hat sich noch nie jemand das bestätigt, dass ich 10.000 Euro wert bin. Nein, wir brauchen immer etwas von außen. Üblicherweise wird der Wert eines Menschen in Euro, in beruflichem Erfolg, in Ansehen oder auch in Macht gemessen. Und da misst man so ab, oh, das ist der und der hat das und das gemacht oder der kennt den, das kann ja auch schon manchmal irgendwie so ein Wert sein. Oder oh, wusstest du, das ist der Sohn von dem und dem? Oh, okay. Alle Achtung. Und dieses Ziehen von der Identität, das Gefühl, dass man seine eigene Person einem Wert zugemessen werden muss, das ziehen wir halt von irgendwo. Und wir brauchen ein gewisses Level, um einigermaßen glücklich durchs Leben zu gehen. Weil wenn das Selbstwertgefühl unter ein gewisses Level sinkt, wird das Leben unerträglich und schmerzhaft und grausam. Bis zu dem Punkt, dass man es für nicht mehr lebenswert erachtet. Der Film Rocky, der Boxer, habt ihr vielleicht alle mal gesehen. Und der wird irgendwann mal, der ist ja meistens so in den Filmen, der wird irgendwie im Schlusskampf, keine Ahnung, 60 Minuten aufs Übelste verprügelt und hält durch und man erkennt ihn kaum noch hinterher als Sylvester Stallone. Oder vielleicht erkennt man ihn gerade daran. Und am Ende irgendwie, er hält durch und am Ende dann irgendwie haut er dann noch einmal so drauf, weil der andere Kämpfer so K.O. ist vom Vermöbeln. Und seine Freundin von Rocky fragt ihn irgendwann mal, warum machst du das? Warum lässt du dich da so verprügeln? Warum hältst du immer diesen Boxkampf durch? Warum ist dir das so wichtig, das so durchzuhalten? Und Rocky sagt auf seine charmante Art und Weise mit dem typischen Sylvester Stallone-Blick, dann weiß ich, dass ich keine Null bin. Und so ein bisschen ist das auch so eine Antriebsfeder, dass man das eine oder andere tut, weil man sich irgendwo, also man möchte, man, es darf das Gefühl, dass man selber eine Null ist, das darf nicht sein. Und das bringt uns dazu, auch Dinge auszuhalten. Anderer alter Kinofilm, Die Stunde des Siegers, da geht es um einen 100-Meter-Sprinter, der eisern für die Olympischen Spiele trainiert. Und auch da fragt ihn jemand, warum machst du das? Und er hat einen ähnlichen theatralischen Satz. Er sagt, ich habe diese 10 einsamen Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Das ist das, worum es geht. Jetzt sind die wenigsten von uns solche Sportler, die wenigsten von uns so talentiert. Vielleicht so talentiert wie Sylvester Stallone im Schauspiel. Aber auch dieses Bedürfnis nach Selbstwertgefühl ist halt immer, dass wir uns um etwas kreisen. Das ist sogar egal, ob man Christ ist oder nicht oder an was man glaubt, man dreht sich immer um irgendetwas. Und wenn man das Gefühl hat, das ist das, was mir das Selbstwertgefühl geben kann, was ich doch so dringend brauche und auf was ich nicht verzichten kann, dann drehe ich mich dadurch und das sauge ich an. Das können Leute sein, das können Beziehungen sein, das können Liebesbeziehungen sein. Das ist fast wie eine Art Anbetung, um die ich mich drehen kann. Eine gute Möglichkeit, ich hatte es ein paar Mal schon erwähnt, sind halt auch andere Menschen, die uns das, unseren Stellenwert immer wieder versichern, sagen, ja, du bist super, ich hab dich lieb und du bist ein toller Kerl und oder was du machst, ist super. Und das, ja, wir brauchen das. Aber häufig ist das natürlich auch so, dass wenn das mal, ja, das kann halt auch eine Beziehung ganz schön belasten. Wenn sozusagen die Beziehungsgrundlage eigentlich ist, dass man den anderen ein Stück weit aussaugt und der einem halt auch diese Bestätigung immer geben muss, weil man so abhängig davon ist. Und wenn derjenige das mal nicht so tut, und das muss ja gar nicht eine Liebesbeziehung sein, das kann auch der Freund sein, das kann der Chef sein in der Firma, wenn der mal nicht anerkennend guckt, dann ist man irgendwie geknickt oder das Vorbild, was einen einfach nur mal, wo dann manchmal schon einem vielleicht ein Blick reicht, so ein nettes Nicken oder so und das bleibt aus, dann denkt man, was fehlt. Man ist unzufrieden. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Ich fühle mich schlecht. Ich brauche das doch. Jeder Mensch braucht etwas, um sein Dasein zu rechtfertigen und sich gegen diese allgegenwärtige Angst zu wehren, eine Null zu sein. In anderen Kulturen, da reicht das, wenn man einfach seine Pflicht erfüllt, seine kulturellen und familiären Pflichten. Bei uns ist das halt so ein bisschen schwieriger. Bei uns ist alles so ein bisschen individueller. Auf der einen Seite toll. Auf der anderen Seite hat man mehr Möglichkeiten und es ist halt irgendwie, eigentlich muss man noch mehr irgendwie erreichen, irgendwie auch individuell, beruflichen Erfolg oder irgendwas, ja, was Tolles machen, was, wo man Bewunderer findet. Und wie es schon Paul Breitner letztens in einer Talkshow heftig kritisierte, Daniela Katzenberger war auch da, wo er meinte, die Menschen werden ja immer bekloppter und die machen alles Mögliche auf YouTube, nehmen sie auf, wie sie Hundekacke essen, nur um ein paar Klicks zu bekommen. Es wird immer verrückter, das finde ich nicht gut. So ganz Unrecht hat er nicht, wobei ich so ein Video noch nicht geguckt habe und auch nicht sagen würde, ich like das jetzt. So gesehen, das sollte jetzt nicht der Tipp sein, dass er das sozusagen mit nach Hause nimmt. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit für mich, im Internet Bewunderung zu bekommen und dann auch sagen, ich war der Typ, der Hundekacke gegessen hat. Sondern meistens sind wir ja so ein bisschen intelligenter. Ein Seelsorger hat mal eine Geschichte erzählt, also eine Begebenheit, dass er zwei Frauen in der Seelsorge hatte. Das waren beides Mütter, verheiratet, und die waren sehr sauer auf ihre Männer. Denn die jugendlichen Söhne drohten so auf die schiefe Bahn zu kommen, hatten Probleme mit dem Gesetz, hatten Probleme in der Schule, und die Mamas haben sich natürlich Sorgen gemacht. Und haben halt auch ein Problem im Vater gesehen, der sehr, sehr schwach war, der in der Familie sich gedrückt hat, der kein gutes Vorbild war. Und die waren ja wirklich verbittert über ihren Mann und haben ihn dafür verantwortlich gemacht, dass der Sohn jetzt auf die falsche, ja, vielleicht auf die falsche Bahn kommt. Und im Verlaufe der Gespräche hat der Seelsorger die Frauen immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Vergebung ist. Dass Vergebung total wichtig ist für die Frauen selber, um diese Bitterkeit loszuwerden. Obwohl es ja erstmal der schwerere Weg ist. Und im Laufe der Gespräche hat es eine Frau geschafft, ihr Mann zu vergeben. Erstaunlicherweise war das eigentlich die Frau, die eigentlich weniger geglaubt hat, also die eigentlich weniger im Glauben stand und ja, die eigentlich auch den besseren Mann noch hatte. Also, ja. Und die Frau, die eigentlich, die den schlechteren Mann hatte. Und die Frau, die eigentlich viel mehr im Glauben stand und eigentlich gar nicht so den ganz üblen Mann hatte, die konnte nicht vergeben. Die hat gesagt, nee, das geht nicht. Und der Seelsorger hat sich gefragt, wie kann das sein? Da ist die eine Frau, die glaubt, die müsste doch eigentlich im Vergeben viel mehr geübt sein. Warum kann die das nicht? Und die weniger glaubt, kann vergeben. Die eine hat doch viel mehr zu tragen, weil der Mann viel mehr eine Katastrophe ist als der andere. Und er ist dann irgendwie nicht so richtig hintergekommen. Und irgendwann in den Gesprächen ist es so aus dieser Frau, die nicht vergeben konnte, so rausgebrochen. Und sie hat gesagt, wenn mein Sohn vor die Hunde geht, dann ist mein ganzes Leben umsonst gewesen. Und das ist etwas an sich ja Positives. Und man würde jetzt ja nicht schnell darauf kommen nach dem Motto, das ist ja nichts. Hingebungsvoll für seine Kinder zu sein, ist ja an sich super. Aber auch das kann eine Sache sein, ist die falsche Adresse, wenn wir sozusagen aus der Zukunft unserer Kinder, wenn das die Grundlage ist für unser Lebensglück. Denn wir wissen nicht, ob es morgen noch da sein wird. Oder so in der Form, wie wir uns das erhoffen. Da stecken wir nicht drin. Und so kann das sein, dass wir einfach wie so ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, der Esel, der Karren, die Angel, die Möhre, und der Esel denkt immer, er läuft hinter der Möhre her, und irgendwann, wenn er sie irgendwann mal kriegen würde, dann ist er glücklich, dann ist alles in trockenen Tüchern und er läuft hinterher, aber eigentlich kann er diese Möhre nie so richtig bekommen. Und dann gibt es vielleicht auch so gesellschaftlich ein paar Leute, die haben dann mal die Möhre erwischt und haben irgendwie wirklich, sind ganz oben angekommen und mit allem, was wir uns so eigentlich vielleicht insgeheim, natürlich nicht hier, aber wenn wir nachts uns überlegen, was wäre wenn, dann denken wir doch mal drüber nach. Und die Leute, die es dann erreicht haben, die diese Möhre dann doch mal gefangen haben, die sind manchmal noch viel ärmer dran, weil sie merken, hey, es ist ja doch nur eine Möhre. Und es macht mich ja doch nicht so richtig glücklich. Also bleibt mir jetzt noch nicht mal das Hinterherrennen hinter einem Traum, wenn ich merke, der hat sich hier quasi in Luft aufgelöst. Okay, ich komme jetzt auf die Zielgerade, aber wir hatten am Donnerstag darüber gesprochen, was ist der Mensch? Was hat die Bibel für ein Menschenbild? Und ich glaube, dass das Menschenbild der Bibel voll wichtig ist. Das ist auch kein Thema für eine Predigt, sondern ein Thema für 100 Predigten. Aber ich halte nur eine, dass dieser Selbstwert durch Gott begründet ist. Gott hat dich gemacht. Ich hoffe, das ist nicht neu für dich. Und bewusst gemacht und gewollt. Und will, dass es dich gibt und hat dich erfunden. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften, oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Da steckt das auch schon drin, wir sind von Gott geschaffen, aber auch zu ihm hingeschaffen. Eigentlich ist er die Sonne, um die wir uns drehen sollen. Und darin liegt ein großer Wert. Darin kann man einen ganz großen Teil deines Wertes begründen. Dass Gott der ist, der dich gemacht hat. Und als Gott die Menschen gemacht hat, er macht erst irgendwie, im Schöpfungsbericht können wir das lesen, und wie die Tiere, und sagt, ja, es war gut. Er macht die Fische, es war gut. Er macht das Meer und Himmel und Sterne und sagt, es war gut. Und dann am Ende kommen die Menschen und er sagt, es war sehr gut. Das ist sozusagen, deckt allen nochmal so, setzt allen die Krone auf. Wir zwei, wir sind die, und auch, oder wir drei oder wir vier, wir Menschen sind die Geschöpfe, die Gott am allerähnlichsten sind. Wir sind das Ebenbild Gottes. An einer Stelle heißt es, man könnte, ja, könnte fast sagen, fast ein wenig geringer als Gott. Und wir sind auch, wir sind völlig anders als Tiere. Das ist auch eines, man hört das ja immer wieder, die Menschen sind einfach nur höher entwickelte Tiere. Es gibt aber ganz vieles, was uns so krass von Tieren unterscheidet. Gott hat gesagt, wir sollen die sein, die herrschen, die fruchtbar sein sollen und sich vermehren sollen. Gut, das machen die Tiere auch, aber wir sollen uns auch die Erde untertan machen, wir sollen sie bebauen und bewahren. Mit dem Bewahren, das klappt nicht so gut, aber das ist der Auftrag. Und wir sollen auch kreativ, auch das, was wir sagen, das gilt. Gott führt die Tiere zu Menschen und er soll sagen, wie sie heißen. Viele wissen, dass das ein Lieblingssport ist von mir, also irgendwie sich über Namen Gedanken zu machen. Aber so, wie wir die Tiere benennen, letztes Jahr, ich habe gelesen, ich weiß nicht ganz genau, bestimmt 18.000 neue Tierarten entdeckt. 18.000 neue Arten. 2016. Also so im Prinzip ein Prozess, der fortläuft. Guckt euch um und alles, was ihr entdeckt, das sollt ihr benennen und erforschen und euch untertan machen oder irgendwie ergreifen. Das war so der Schöpfungsgedanke Gottes. Ein Gegenüber ohne Krankheit, ohne Tod, mit dem er ja, fast, na nicht ganz, aber fast schon auf Augenhöhe eine Liebesbeziehung haben kann, eine Freiwilligkeit. Und bei diesen Namensdingen, ich meine, da könnte man jetzt auch noch ein lustiges Spiel angehen, das ist ja auch hier, ich meine, viele haben Kinder und man muss sich Namen ausdenken und das ist ja immer auch eine der ganz spannenden Dinge. Und da gibt es ganz verrückte Sachen. Und wenn ihr mal irgendwie einen trägen und traurigen Tag habt, dann guckt einfach mal nach, irgendwie welche Namen so, was es so für Namensvorschläge gibt, die auch schon mal auch nicht angenommen werden. Kurzes Quiz, mal ein paar Namen. Einmal, ob er beim Standesamt durchgegangen ist oder nicht. Wir machen einfach mit Abstimmung. Wer Ja für Ja ist, hebt bei Ja seine Hand. Wer für Nein ist, der hebt bei Nein seine Hand. Erster Vorname, Pfefferminzer. Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Jawohl, ihr habt recht, Pfefferminzer ist abgelehnt worden. Wer ist für Pumuckl? Ja? Nein? Er ist akzeptiert. Pepsi Carola finde ich auch sehr, sehr cool. Michael ist dafür? Du bist dafür? Michael Retzmann. Wer schließt sich Michael Retzmann an? Er ist auf jeden Fall vielleicht hier der lebenserfahrenste hier unter uns. Ja? Wer ist dagegen? Er ist akzeptiert worden. Es gibt also einen Menschen in Deutschland, der heißt Pepsi Cola. Pepsi Carola, Entschuldigung. Satan. Okay, wer ist dafür? Oh. Wer ist dagegen? Jawohl, Halleluja. Gott segne den Standesbeamten für. Okay, ach, es gibt so viele lustige Namen, die hier noch alle. Naja, Popo ist beispielsweise auch abgelehnt worden, fand ich auch. Porsche, Schröder, Whisky, Störenfried, Bierstübel, Atomfried, was sich Menschen ausdenken. Jetzt geht es bei der Schöpfung. Übrigens, also mein liebster Name, der akzeptiert worden ist, ich lese euch ein paar Namen vor, die akzeptiert wurden. Sexmus Ronny, fand ich schon irgendwie ganz schön übel. Colonia, okay. Ja. Sheriff. Nussi, Cosmo, Jazz, Sturmhart, finde ich auch gut. Aber der absolut beste Name ist, jetzt müsst ihr so ein bisschen, weil ich habe die PowerPoint noch nicht fertig gekriegt, aber ist, stell euch den Namen vor, Matt, wie Matt Guitar Murphy, also Matt, M-A-T-T, Bindestrich, und dann kommt das englische Wort für Adler, Eagle. Lasst euch Zeit. Sagt euch das ein paar Mal auf. Das ist so akzeptiert worden. Gott hat uns Macht gegeben. Ich sehe ein paar entsetzte Gesichter. Gott hat uns Macht gegeben, so wie der Mensch. Es gab damals auch kein Standesamt, die die Namen überprüft hat. Gott führte die Tiere zum Menschen und er sollte entscheiden, wie sie heißen. So was er sagte, so sollten sie heißen. Vielleicht hat er auch gedacht, Elefant, die haben ja echt einen, also das klingt doch ganz komisch und wir haben uns einfach zu sehr dran gewöhnt. Gott legt den Wert in uns fest. Wir sind das, du bist eines der Gottähnlichen, oder du bist das eines der gottähnlichsten Geschöpfe und darin liegt ein Großteil deines Wertes. Und auch in den Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, zeigt er halt auch, wie wert er uns schätzt, das zu tun. Ich komme nochmal kurz zu meinem Opel Zafira zurück. Ich hatte ja gerade gesagt, der Wert kommt in erster Linie von außen. Und auch das allein, glaube ich, ist noch nicht genug, dass Gott dich gemacht hat. Der Opel Zafira ist gebaut worden von der Adam Opel AG. Und wenn ich jetzt sage, aber es ist doch ein Opel. Opel hat ihn noch gebaut. Und dann sagt die Gutachter, sagen aber dann, ja, aber guck dir doch die Beulen an. Und das könnte man ja auch bei mir sagen. Ja, Gott ist mein Vater, ja, aber guck dich doch mal an. So wie du aussiehst, das ist auch nicht mehr so ganz frisch. Das stellt uns häufig in Frage. Und deswegen ist es immer noch, das Angebot ist das eine und auch wer dich hergestellt hat, mit welcher Absicht, ist einer der tiefsten, wichtigsten Gründe, das zu wissen. Und da steckt mehr drin, als man jetzt, man kann das nicht intellektuell rüberbringen, sondern das ist eine Herzenssache. Aber es gibt noch etwas Zweites, was deinen Wert rechtfertigt. Jemand hat etwas hergestellt, etwas gemacht und stellt das vor. Ich habe ein Bild mitgebracht, das heißt Onement 6. Und es sieht so aus. Ich muss es mal groß machen, ein bisschen noch kleiner, damit man es in der ganzen Pracht sieht. Ja, da so Doppelklick auf die Taskleiste und unten so ein bisschen auf Minus. Unten rechts in die Ecke noch ein Minus. Das andere rechts. Danke. Das ist das Bild, jetzt sieht man es in seiner vollen Pracht. Es sind zwei Lapislazuli blaue Flächen mit einem weißen Strich in der Mitte. Etwas Blau geht noch ins Weiße über. Das ist das Bild. Onement 6. Es gibt auch noch Onement 1, 2, 3, 4, 5, aber im Onement 6 ist das letzte seiner Art. Die anderen sind so ähnlich, da ist halt der Strich mal ein bisschen anders oder die blauen Flächen ein bisschen anders noch. Onement 6. Halleluja. Nochmal ein anderes Bild, damit man so ein bisschen auch nochmal sehen kann, wie, das ist schon ein großes Bild, ist ein bisschen so wie eine Tischtennisplatte, die man an die Wand hängt. Ja, fehlt nur das Netz. Das muss man sich noch dazu kaufen. Hier sieht man auch dann nochmal, genau, vielleicht nochmal, dass man die Frau auch dabei sieht, die das betrachtet, ganz andächtig. Noch ein bisschen mehr Minus. Ah, da ist die Frau. Genau. Da kann man also davor sitzen und sagen, boah, ey, was ist das für ein Blau? Mit einem weißen Strich. Auf die Idee, das ist ja wirklich, also toll. Wirklich toll. 2013 ist bei Sotheby's für dieses Bild 43,8 Millionen US-Dollar über den Tresen gegangen. Ist die Chrissy heute hier? Nee, ne? Vielleicht könnte die das hinterher erklären. Ich weiß es nicht, weil sie hat das studiert. Und sie könnte uns vielleicht den Tipp geben, wie wir auch so ein Bild malen und dann auch Leute davon überzeugen, dass es 43,8 Millionen US-Dollar wert ist. Aber Leute, es ist völlig egal, ob wir jetzt meinen, dass es 43,8 Millionen US-Dollar wert ist. Es ist es wert, weil es hat jemand dafür bezahlt. Und das macht den Wert aus. Punkt. Punkt. So läuft das. Und das ist so der nächste Punkt, dass wir in Gottes Augen, und selbst wenn jemand anders denkt, sieht nur Beulen und Ausbeulungen und erkennt nicht den Wert in dir und sagt, das ist doch irgendwie, das ist doch nichts. Das ist nur ein Bild, blau mit einem weißen Strich. Oder ja, ein ramponierter Restmensch. Aber Gott sieht den Wert. Gott sieht den Wert. Und Gott ist bereit, 43,8 Millionen US-Dollar für dich zu bezahlen. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, dass er bereit ist, weit, weit mehr zu bezahlen. Niemand hat mehr Liebe, als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und sagt Jesus. Und Jesus ist der, der mit einer ganz harten Währung, die in Ewigkeit gilt, die nie seinen Wert verlieren wird, im Gegensatz zu allen Währungen dieser Welt, bezahlt hat mit dem Blut eines perfekten, sündlosen Menschen, eines menschgewordenen Gottes. Und diese Liebe ist der absolute Hammer. Und ich glaube, das ist so der Wert des Menschen. Gott hat uns gemacht in einer tollen, da ist einiges passiert, das kann man auch nochmal bei einer anderen Predigt nochmal beleuchten, was da alles Schlimmes passiert ist, ja? Wir sind mittlerweile schon auch sehr, irgendwie auch viele von uns ramponiert, in ihren Seelen zumindest. Aber der Wert Gottes oder dein Wert steht fest. Und ich glaube, dass das total gut ist, sich das irgendwie ins Herz zu bekommen. Das ist keine Predigt, die uns intellektuell irgendwo, okay, ihr wisst jetzt One Man 6, wie viel es ist, und könnt das vielleicht mal im Bekanntenkreis mal einfach so fallen lassen. Was hältst du eigentlich von dem Bild? One Man 6. Und dann alle so, oh, der ist ja doch gebildeter, als ich dachte. Aber das, worum es mir eigentlich geht, ist ja eigentlich, dass wir, ja, Gottes Bild, Gottes Wert steht fest. Und wenn man das ergreift und sich darum dreht, führt es auch automatisch dazu, dass die anderen Dinge, dass wir dann nicht mehr, ich will nicht sagen gar nicht mehr, vielleicht kommen wir irgendwann mal an den Punkt, aber dass wir die anderen Dinge nicht mehr so anzapfen müssen und aussaugen müssen für unser Selbstwertgefühl. Es ist fürchterlich für Kinder, wenn sie dafür verantwortlich sind, dass ihre Mamas glücklich sind. Wenn sie hinterher sozusagen, wenn sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, dann ist auch nur, dann ist die Mama unglücklich und meint, sie hätte umsonst gelebt. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich, wenn Beziehungen, wenn man merkt, dass das irgendwie, dass jemand so tut, oder auch, es ist auch für jeden selber, es ist schrecklich, abhängig zu sein von jemand anders. Und ja, von dem seiner Tagesform und wie der sich gerade zu uns stellt. Und ich glaube, wenn wir uns um Jesus drehen und das wirklich wissen, das führt auch zu einer richtig tiefen Entspannung in Beziehungen und auch in unserem Leben und auch wenn Dinge nicht klappen, dass auch die den Stellenwert verlieren. Ja, dass wenn dann die Rente kommt und plötzlich die Firma doch weiterläuft, obwohl du nicht mehr da bist, dann kannst du das entspannter ertragen und zieht dir nicht den Boden unter den Füßen weg. Ich möchte schon die Alex nach vorne bitten, vielleicht auch den Johannes gleich schon. Und möchte einmal noch beten. Und ja, gucken dann einfach mal, wie es weitergeht. Lieber Vater im Himmel, ich habe versucht, das zu predigen, wovon ich glaube, dass dir es heute ganz besonders wichtig war. Gott, du hast eine extrem hohe Meinung von uns und das ist auch manchmal sehr unverständlich, genau wie wir das Bild, das blaue Bild mit dem weißen Streifen irgendwo daran nicht den Wert erkennen können. Aber Gott, du bist der Sachverständige, du bist der wirklich Fachkundige. Du bist der beste Physiker, der beste Biologe, der beste Chemiker und der beste Gelehrte. Und du erkennst den Wert und du warst bereit, alles für mich zu geben. Und Gott, ich weiß, dass das eine Sache ist, dass ich, wenn ich das sage, dass es das nicht bringt. Aber Gott, wenn es du es, Heiliger Geist, uns ins Herz das bringst, dass es eine unglaubliche Macht hat. Dass es eine unglaubliche Macht hat für Veränderung, für Erneuerung, für Lebensglück, für Frieden, für innere Ruhe. Oh, dass es einfach etwas Wunderbares hat. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass ich so viel wert bin in deinen Augen, weil ich das selber irgendwo nicht bereit wäre, für mich 43,8 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Ja, Gott, ich danke dir dafür, und ich bitte dich jetzt auch noch für die Zeit, die wir jetzt hier noch haben, dass du irgendwie wirkst, Heiliger Geist, und dass das irgendwie auch noch etwas tiefer und fester in unser Herz hineinkommt. Amen.